Ihr Lieben, keine Lesung heute, die so ganz besonders was rausstellt, aber mir war wichtig, dass wir heute mal hören, und zwar von Paulus hören, wie er das Evangelium empfangen hat. Und er hat das Evangelium empfangen, sagt er, nicht von Menschen, sondern Jesus hat ihm das gegeben. Er wurde von Jesus direkt beauftragt. Also er hat nicht die Leute gefragt und gesagt, hey, jetzt erklärt mir mal hier, worum geht's. Natürlich hat er dann auch Kontakt mit anderen Christen gehabt, aber er sagt, hey, die Botschaft, die ist so fantastisch und die kommt direkt von Gott. Und ich habe die Predigt heute überschrieben mit dem Titel Die Kraft des Evangeliums. Und weil das Evangelium von Jesus, von Gott kommt, hat es Kraft. Und wir wollen heute ein bisschen darüber gemeinsam nachdenken. Der Heilige Geist selber übersetzt das Evangelium auch den Menschen in ihre Situation, uns in unsere Situation. Und es ist immer wieder so, dass Leute einen verschiedenen Zugang dazu finden. Ich werde das nie vergessen, wie ich mal an einem Jugendabend damals, ich war noch selber in der Jugend und jugendlich, da war ein Sommerabend und so, wir haben alle so ein bisschen, ich glaube, was gegessen oder so und dann haben ein bisschen gespielt draußen, ein paar Leute haben Fußball gespielt und ich saß noch drin mit zwei jungen Leuten und habe mit denen mich ein bisschen unterhalten. Und irgendwie war mir so, Mensch, ich erzähle das Evangelium und dann habe ich angefangen, ihnen das Evangelium zu erzählen, allen beiden. Der eine war aus der Gemeinde, schon aufgewachsen von Kindes an beieinander in der Gemeinde und der andere, der war einfach ein Schulkamerad, den er mal mitgebracht hat. Und als ich ihn so erzählt habe von Jesus und warum Jesus gekommen ist und so weiter und dann das Evangelium klar gemacht habe, dann stand der eine irgendwann auf und sagt, und zwar der, der ewig schon in der Gemeinde war, hat gesagt, ja, alles schön, aber so weit bin ich ja noch nicht. Und ging raus und spielte so Fußball mit den anderen. Und der andere blieb da sitzen und ich kannte den gar nicht, aber guckt mich so an und sagt, gilt das auch für mich? Da war ich so geplättet, da dachte ich, wow, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Gott hat einfach schon gearbeitet an seinem Herzen die ganze Zeit. Und dann haben wir zusammen einfach gebetet, noch zum Pastor haben wir noch wach geklingelt und so, der war schon auf dem Weg ins Bett. Und wir haben gesagt, komm, wir wollen beten miteinander, dass du Jesus heute empfängst, dass du ihn einlädst in dein Leben. Das Evangelium wirkt da, wo wir es gar nicht erwarten. Und das ist fantastisch. Es ist wirklich auch eine gute Nachricht. Und ich will sie trotzdem mal so kurz zusammenfassen. Das Evangelium ist nämlich zeitlos. Es ist einfach so, dass es sich nicht verändert. Die Botschaft bleibt die gleiche. Und wenn ich euch langweile damit, dann ist irgendwas falsch. Das Evangelium darf nicht langweilen. In Johannes 3, Vers 16 zum Beispiel steht, so sehr hat Gott uns geliebt, jeden einzelnen Menschen, ja, dass er seinen Sohn gesandt hat. Gott liebt uns, das ist so eine Grundwahrheit. Und ja, das dürfen wir den Menschen sagen, Gott liebt dich. Und der zweite Punkt kommt dann, es ist so, dass wir aber uns von ihm abgelöst haben, wir ihn nicht geachtet haben, seinen Willen nicht getan haben, dass wir Böses tun, dass wir gesündigt haben. In Römer 3 steht es, alle haben gesündigt, das ist nicht einer. Und haben die Herrlichkeit verloren, die sie eigentlich vor Gott haben sollten. Wir sind sündig. Aber Gott hat Jesus seinen Sohn gesandt, damit er mit dieser Sünde aufhört, damit er wieder uns diesen Weg zurückführt zu dem Vater im Himmel. Ja, das steht zum Beispiel der Johannes, der Täufer, der sagt, sieh das Lamm Gottes und er zeigt auf Jesus, welches der Welt Sünde auf sich nimmt. Oder wir lesen in Jesaja Stellen wie Jesaja 53. Ja, er wurde für unsere Missetat geschlagen. Er ist gestorben für uns. Er nimmt die Strafe von uns auf sich. Und dann der vierte Punkt dabei, also so, wenn man das so in Punkten aufteilen will, überhaupt heißt, hey, das ist es, was Jesus für dich tut. Ja, er hat dich lieb, obwohl du sündig bist. Jesus hat für dich bezahlt für deine Schuld und du darfst das annehmen. Das ist der vierte Punkt. Du darfst das annehmen Und jeder, der das annimmt, dem gibt Gott das ewige Leben. Es ist ein freies Geschenk. Es ist nichts, was du leisten musst. Es ist die Liebe Gottes, die das tut. So, das ist das Evangelium mal ganz knapp zusammengefasst. Und für die, die es ganz oft gehört haben, die sagen vielleicht, erzähl mir mal was Neues. Aber es gibt nichts Neues. Das ist das Evangelium. Es wird auch immer so bleiben. Und dieses Evangelium hat immer die Kraft zu retten. In allen Generationen, schon vor vielen, vielen Jahren vor uns und auch viele Jahre, wenn wir schon lange vergessen sind, wird Jesus durch dieses Evangelium Menschen retten. Und das ist die tolle Botschaft. Und trotzdem können sie nicht alle verstehen und nicht alle hören. Natürlich, wenn ich mein Leben gegen die Wand gefahren habe, dann ist es vielleicht schon so, dass ich sage, ey, alles drückt mich und ich bin so ein Scheißkerl zu Deutsch und dann drückt mich das vielleicht so sehr, dass ich sage, boah, ich brauche Rettung. Ja, vielleicht habe ich dann sogar, wo finde ich einen Gott, der mir noch gnädig ist? Genau die Frage, die Luther eigentlich hatte. Wo finde ich einen gnädigen Gott? Und dann kann es sein, dass das Evangelium voll reinzieht. Ja, Gott ist gnädig, er liebt mich, obwohl ich gesündigt habe. Ich bin ja ein Sünder, ich weiß es ja. Aber nicht alle Menschen sind so. Viele Menschen sind ganz anders geprägt. Wie denn, wenn du zum Beispiel ein Opfer bist? Wenn du gedemütigt wurdest von Menschen und missbraucht wurdest, wenn Leute auf dir rumgehackt haben und du gemobbt wurdest und du einfach gar kein Selbstbewusstsein mehr hast und du sagst, ey, ich bin nichts. Was für ein Evangelium ist das denn dann? Du Sünder. Ja, ich bin nichts. Stimmt, du bist Sünder. Nein, das ist kein Evangelium für mich in dem Moment. Vielleicht brauche ich das Evangelium in einer anderen Form. Vielleicht gibt Gott das Evangelium auch in einer anderen Form, sodass es wie ein neuer Zugang dafür ist oder wie ein besonderer Zugang. Ja, zum Beispiel so wie der Sohn, der verloren gegangen ist und der wiederkommt, dass der Vater ihm einfach entgegenrennt und ihn in den Arm nimmt und ihm, ja, ist völlig egal. Der Sohn hat sich Worte zurechtgelegt und der sagt, ich bin es nicht wert. Ja, ganz nüchtern betrachtet hast du vielleicht recht. Weil du bist ein sündiger Mensch, aber der Vater liebt dich. Er nimmt dich einfach erstmal in den Arm und er nimmt dich an und er nimmt dich wieder auf und er sagt dir, du bist wertvoll, du hast Würde. Und das kann so ein Tor sein. Es kann sein, dass du vielleicht zu Jesus findest, wenn oder Menschen zu Jesus finden, auf dieser Spur, dass sie erstmal davon bewegt sind, von der übergroßen Liebe Gottes und überhaupt gar nichts von Sünde, an Sünde denken. Und sie so Gott begegnen als dem Vater, der sie von Herzen und total lieb hat. Gott nimmt dich so an, wie du bist. Aber er lässt dich nicht so. Und auch das ist Gnade. Auch das ist schön. Aber es könnte auch sein, dass du zum Beispiel diese Botschaft einem Flüchtling sagen willst. Und ein Flüchtling, der vielleicht vor Krieg geflohen ist, der gar nichts mehr hat, der alles zurücklassen musste, der wird ganz anders darauf reagieren. Wenn du dem sagst, du bist schuldig, dann sagt er, wie, ich bin doch vertrieben worden. Was habe ich denn jetzt für eine Schuld? Der kann das vielleicht gar nicht so verstehen, wie wir es meinen. Und er hat einen anderen Zugang, vielleicht ein Flüchtling aus der Gesellschaft, jemand, der ausgedrängt wurde. Letzten Sonntag, glaube ich, habt ihr über Zachäus nachgedacht. Und zum Beispiel der, ja, der einfach aus der Gesellschaft rausgedrängt wurde. Und dann ist der Zugang für ihn vielleicht, hey, du bist willkommen, bei dir will ich heute einkehren. Komm in mein Haus, die Offenheit, das Zuhause, die Gemeinschaft, der Ort, wo Frieden herrscht. Nach all dem Krieg und nach all der Flucht endlich wieder ein Zuhause. Ich weiß gar nicht warum, aber ich fühle mich total wohl hier. Und dann ist gar nicht der erste Schritt für den Menschen, dass er das ganze Evangelium so übergebraten bekommt, sondern es wird an ihm wachsen. Aber er spürt, wie Gott seine Hand ausstreckt und sagt, komm nach Hause. Und dann ist vielleicht Essen wichtig für die Person. Dann ist es vielleicht wichtig, dass Wärme da ist, eine Atmosphäre der Wärme. So oft ist es so, dass so eine Menschen total berührt sind vom Lobpreis. Ja, von dem, wenn Gott einfach da ist und ihnen Gutes tut. Herrlich, das zu sehen. Ja, wie viele Menschen kommen durch Lobpreis zum Glauben? Die sitzen irgendwo in einem Gottesdienst und Wir fangen an zu beten und wir fangen an zu singen und uns an Gott zu freuen und ihnen laufen die Tränen. Warum eigentlich? Weil sie spüren, Gott ist da. Und das ist nicht eine heftige Predigt der Umkehr und der Buße und so weiter. Das kommt vielleicht alles in der Zeit, die Gott für die Person bereit hat. Vielleicht bist du aber auch, oder gibt es Personen, die verwirrt sind und die desorientiert sind, die überall gesucht haben, in, was ich, im Buddhismus, im Hinduismus, in irgendwelchen esoterischen Dingen, die vielleicht Sachen geladen haben und ja, weil sie nämlich mit dem Leben fertig geworden sind, an sich rangelassen haben, mit denen sie nicht mehr fertig werden, dämonische Mächte, Dinge, die sie irgendwie binden, Drogen, alles Mögliche. Und wenn du der Person was erzählen willst, so einfach so von Jesus, ist sie wie zugenagelt vielleicht. Sie braucht wieder vielleicht einen anderen Zugang dafür. Vielleicht den Zugang, dass Jesus befreit, dass erstmal gar nicht geredet wird, sondern nur die Macht Jesu da reinkommt. Und sie merken, Mensch, das ist anders als überall woanders. Und die Macht kann auch eine Liebe sein, die jemand ausfüllt. Und dann wird vielleicht für so eine Person das Wort ganz wichtig. Denn es heißt ja, dass Jesus der Weg ist und dass er die Wahrheit ist und das Leben. Das heißt, der Weg gibt Orientierung. Da ist auch ein Ziel irgendwie, wo der hinführt. Ja, und es ist dann auch die Wahrheit da, die Dinge aufdeckt und die Wahrheit, die allgemeingültig ist, die jedem Menschen gilt. Und es ist eine Perspektive da, es ist Leben da. Jesus sagt sogar in Johannes 8, dass die Wahrheit uns frei machen wird. Und gerade Menschen, die so gefangen sind in diesen ganz verschiedenen Strömungen, offen sind für alles und so viel erlebt haben, auch an Mist, die merken auf einmal, hey, wie Gottes Wahrheit anders ist. Ja, wie sie nicht manipulativ ist, sondern wie sie einfach gewinnend ist. Wie sie positiv ist und nicht zersetzend. Nicht nur fordernd, sondern gebend. Und dann gibt es vielleicht noch Menschen, die trifft das Evangelium oder die treffen wir mit dem Evangelium in Trauer und in Leid oder in Krankheit, die sie runterdrückt. Die haben auch keine Perspektive. Die sehen einfach vielleicht gar nichts, vielleicht sogar auch in Depressionen oder so, weil Dinge sie wirklich so gefangen und runterhalten. Und der Heilige Geist ist der Geist des Trostes. Und wie oft passiert es, dass Gott Menschen tröstet, dass er ihnen einfach Hilfe gibt, wenn wir Menschen zuhören, dass sie Ermutigung zugesprochen bekommen, dass er sie heilt, einfach so. Wie viele Menschen hat Jesus geheilt? Die ganze Bibel ist voll davon. Ja, wie viele Nöten ist er begegnet? Wie viele haben Leute gelitten? Und wenn wir heute aufs Kreuz sehen, wie viel sehen wir, dass Jesus gelitten hat, dass er sich mit uns gleich macht, obwohl er es gar nicht hätte wählen müssen. Es gibt also so viele Zugänge zu dem einen gültigen Evangelium, das wir alle irgendwann annehmen. Und an die Stelle kommen wir, wo wir uns vor Jesus beugen und sagen, hier bin ich, ich will mit dir sein, unterwegs sein. Ich möchte von dir einfach geleitet sein, ich will dir nachfolgen. Aber es gibt so viele verschiedene Zugänge dafür. Und es ist gut, wenn wir das auch beachten, wenn wir das so im Auge behalten, mit dem Heiligen Geist unterwegs sind und dafür ein Gefühl entwickeln und eine, ja, einfach so spüren, was ist jetzt eigentlich für die Person dran. Jesus sagt ja, und das ist wichtig, in Markus 16, Vers 15, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Jesus sagt, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Er gibt uns einen Auftrag. Wenn wir ihm nachfolgen, wer sind wir einfach, dass wir sagen, mach ich nicht? Eigentlich ziemlich komisch, oder? Also, wenn wir es machen wollen, dann ist nur noch die Frage, wie tun wir es? Nicht mehr, ob wir es tun, sondern wie wir es tun. Und daran können wir arbeiten, da können wir uns Gedanken drüber machen. Wie kann ich das Evangelium weitersagen? Jeder von uns hat, der Jesus nachfolgt, hat Erfahrung mit ihm gemacht. Fantastische Erfahrung, ganz unterschiedliche Erfahrung. Und Gott spricht zu uns, geht hin und nehmt das mit. Ihr müsst ja gar nicht alleine gehen, der Heilige Geist kommt doch mit, er ist doch dabei. Wir können doch kein Leben verändern, wenn wir das immer noch denken, vielen Dank. dann sind wir verloren. Das können wir nicht. Wir können kein Leben verändern, aber wir können von dem teilen, was Jesus an uns getan hat. Wir können von dem teilen, was das Evangelium sagt. Und der Heilige Geist ist dabei und er wirkt an Menschen. So wie ich am Anfang gesagt habe, ich war gar nicht darauf vorbereitet. Und die Person sagt, gilt das für mich? Die war ja schon offen. Hat der Heilige Geist schon irgendwas getan, schon vorbereitet? Ich möchte uns mal noch was illustrieren. Und deshalb bitte ich mal die Tanja, dass sie nach vorne kommt. Ich habe sie heute Morgen überfallen. Und sie bringt euch was mit, mir was mit. Ich weiß nicht, ob das von gestern jetzt stehen geblieben ist oder so, beim Aufräumen nicht so ganz erwischt wurde. Das ist ja ein dreckiges Tablett noch, was hier rumsteht. Und ich hätte mal einen Auftrag für dich. Würdest du den erledigen?
Ja, gerne.
Okay, gut. Dann, sie weiß noch nicht, was sie erledigen soll. Fällt euch was ein? Nein, es ist was ganz Schönes. Schau, da stehen 10 Rosen da unten, ganz schöne Rosen. Und ich möchte gerne, dass du mal hingehst und die irgendjemand gibst, wo du denkst, du so einen kleinen kurzen Impuls hast oder weiß ich so, wenn du Leute siehst, hey, der könnte eine Rose vertragen. Okay. Ja, und einfach was Gutes tust. Kannst du das machen?
Das kann ich gerne.
Dankeschön.
Und jetzt?
Ja, mach's doch einfach.
Okay.
Ja, okay, manchmal ist das nicht so schnell mit dem Auftrag, bis wir den so erledigen können, ne? Aber da ist ja was da dran, ne? Wir haben ja auch wichtige andere Dinge zu tun, wenn wir den Auftrag kriegen, das Evangelium zu verkündigen, ne? Und dann müssen wir vielleicht die Sachen, die wir dann so in der Hand halten davor, die dann so wichtig sind, mal aus der Hand legen, damit wir sie wieder freikriegen, die Hände dafür, für das, was wir eigentlich tun sollen, was unser Auftrag ist. Und ich finde, es ist ja auch ein schöner Auftrag, eigentlich Menschen eine Rose zu geben. Ich weiß jetzt nicht, warum sie euch die Rose gibt, ja? Das ist ja ihre Entscheidung. Es ist auch unsere Entscheidung, wie wir das Evangelium weitergeben. Wir halten die Augen ein bisschen auf und denken, Mensch, der könnte es vertragen. Schön, dass sie auch keinen Schimmelkäse austeilt und Leute sagen, lass mich in Ruhe damit. Sondern eine Rose, na gut, vielleicht piekt sich einer daran, aber dann bist du selber schuld. Du weißt ja, dass Rosen Dornen haben. Wir sind aufgefordert von Jesus, dass wir hingehen und Menschen was Gutes tun. Das Evangelium wird ihnen gut tun. Es wird in ihrem Leben Dinge verändern. Wir brauchen uns dafür nicht zu schämen. Schämst du dich gerade, dass du Rosen verteilen musst? Keine Antwort, ich glaube. Okay. Wisst ihr? Noch 10. Okay. Es ist so ähnlich, wenn wir das Evangelium weitergeben auf unsere Art und Weise, dann geben wir auch was von uns weg. Dann geben wir nämlich das, was wir erlebt haben. Aber wir wissen noch gar nicht, was das mit anderen Menschen macht. Vielleicht haben wir deshalb ja auch Angst davor, das zu tun. Vielleicht fällt es uns deshalb so ein bisschen schwer. Danke, Tanja. Ihr könnt jetzt die Rosen alle so in der Hand halten die ganze Zeit, aber eine steht ja noch hier. Ach so, die hast du schon rein. Super. Genau, das wollte ich euch nämlich vorschlagen. Ihr könnt sie auch wieder da reinstellen und ihr am Ende mitnehmen, dann leben sie vielleicht noch, lassen die Köpfe noch nicht zu früh hängen. Und alle, die wissen, wie man Rosen behandelt, jeden Tag ein Stück abschneiden, dann werden sie ganz lange euch daran erinnern, dass Gott euch was Gutes tun will, dass das Evangelium ja, für die Menschen ist, die ihr noch nicht getroffen habt. Ich habe heute einfach nochmal jemand gebeten, euch was aus seinem Leben zu erzählen. Warum? Weil ich es wichtig finde, dass wir auch einander das erzählen. Dass wir erzählen, was Gott Gutes getan hat für uns. Was das Evangelium bewirkt hat in unserem Leben. Und da bitte ich den Frank einfach mal, dass du nach vorne kommst. Ich habe gesagt, ey, eine Minute finde ich nicht so gut. Du darfst gerne mehr nehmen, mehr Zeit nehmen. Okay.
Bonjour. Ja, Hajo, du hast einiges gesagt, was mir echt voll ins Herz gegangen ist. Und ich möchte das noch ergänzen. Gott kommt nie zu spät. Und vielleicht ergibt sich irgendwann die Möglichkeit, dass ich mal ein bisschen ausführlicher aus meinem Leben berichte. Heute diese Geschichte sehr, sehr komprimiert, weil ich euch eine andere Botschaft verkünden möchte. Gut, in meinem 30. Lebensjahr hatte ich einen schweren Motorradunfall, wo ich dem Tod nur knapp entkommen bin. Aber dieses war die Einleitung für mich für eine extreme Abwärtsspirale. Ich verfiel den Drogen, ich wurde Heroin- und Kokainsüchtig, was über zehn Jahre andauerte. Ich stürzte ab in die Unterwelt, ich hatte Kontakte zur Drogenmafia, Kontakte in der Rockerszene, im Rotlichtmilieu, also alles Schlechte, was man sich vorstellen konnte. Ich wurde selber kriminell, ich war oft in Gefängnissen, nur zu Gast, aber ja. Nach 10 Jahren schaffte ich den Absprung und versuchte hier in Berlin ein neues Leben zu starten. Aber ich war krank von den Drogen, ich hatte Depressionen und immer wieder Selbstmordattacken. Und 2009 geschah dann nochmal eine Situation, wo ich als zweite Mal alles verlor. Meine Familie, mein Job, mein Sohn, alles war weg. Und das entstand durch eine Mobbinggeschichte. Und ich war 2009 so am Ende, dass ich beschloss, ich werde mich jetzt richten, aber ich möchte 3 Menschen mit in den Tod reißen und möchte, dass derjenige, der mich gemobbt hat, dem gab ich die Schuld dafür, dass ich alles verloren hatte, dem wollte ich dabei in die Augen schauen, wenn er zuschauen muss, wie seine Familie getötet wird. Es wurde ein Plan ausgearbeitet, ich hatte einen Auftragskiller engagiert und es waren nur noch 5 Tage bis zu dieser Tat. Und 5 Tage davor, es war ein Sonntag, morgens rief mich ein Freund an, den ich 8 Jahre nicht gesehen hatte und er fragte mich, ob wir uns treffen. Und ich freute mich und ich kam zum Treffpunkt, es war eine Kirche, wir standen vor der Kirche, das Wetter wurde schlechter, wir hatten beide mit Gott nichts am Hut und sind dann wegen Regen in die Kirche reingegangen und saßen in der letzten Bank. Und dort war das erste Mal, dass ich den Pastor da vorne verstanden habe und hatte ähnlich wie bei dir gerade das Gefühl, dass er mein Leben kennt und aus meinem Leben erzählt. Also das war erstmal für mich mega beeindruckend und am Abend hat Gott zu mir dann persönlich noch gesprochen und er hat mir ein Wort gegeben und das hieß Vergebung. Und über dieses Wort Vergebung habe ich auf einmal gemerkt, dass sich irgendwas in meinem Leben verändert hat. Es folgten dann einige Situationen, die mich dann in die Spur gebracht haben. Also ich habe diesen Auftragskiller storniert, ich habe abgesagt, ich habe seine Daten vernichtet. Ich wusste, ich werde sowas nie wieder planen oder habe sowas nie wieder vor. Und ich habe dann nach und nach zum Glauben gefunden. Also ich habe gemerkt, bei mir ändert sich was im Leben. Ich habe mich das erste Mal wieder 1 Millimeter bewegt. Und ich hatte mich augenblicklich befreit gefühlt von den Depressionen. Und das ist bis zum heutigen Tag so. Also das war für mich das größte Wunder an mir selber, wo ich gemerkt habe, dass ich im Augenblick, wo ich dieses Wort Vergebung gelebt habe, geheilt wurde. Gut, um es abzukürzen, ich wuchs dann im Glauben, ich habe auch einen Alpha-Kurs mitgemacht, mich taufen lassen und so weiter, mein Leben übergeben und irgendwann stand ich an dem Punkt, wo ich mich wieder gefühlt habe wie 18, 20 Jahre, ich konnte Bäume ausreißen und dann habe ich gebetet, Vater, wo kannst du mich gebrauchen? Und das Erste, was er mir sagte, er wollte mich im Gefängnis haben. Und da wollte ich aber nicht mehr hin. Es war in einer Gemeinde, ich hatte mich inzwischen um die Erstbesucher gekümmert, kam so ins Gespräch mit einem Polizisten, der auch Christ war. Wir tauschten uns aus und er erfuhr etwas von mir und zeigte direkt auf mich und hat gesagt, hey, dich brauchen wir im Gefängnis. Ich habe gleich abgewehrt und gesagt, nee, ich möchte nach vorne gucken, nicht nach hinten. Einen Tag später war ich bei einer Großveranstaltung, wo ein Mann auf mich zukam, quer durch den Raum und sagte zu mir, gell, du machst Gefängnisarbeit. Und ich wieder gesagt, nee, das ist eine Verwechslung. Also ich habe damit nichts zu tun, habe mich umgedreht und weitergearbeitet. Wieder einen Tag später stehe ich am Kudamm an einer Ampel. Die Ampel wird grün, ich möchte loslaufen, merke auf einmal, wie mich jemand hindert und an meinem Ärmel zieht. Ich drehe mich um, dann stand eine kleine Frau hinter mir, alte Frau hinter mir, lächelt mich an und sagt, gell, Sie machen Gefängnisarbeit. Dann habe ich es meiner Frau erzählt und habe gesagt, ich glaube, Gott hat zu mir gesprochen und ich soll ins Gefängnis gehen. Das fand sie gar nicht lustig, weil sie Angst hatte, ich würde dann verhaltensrückfällig werden. Aber ich tat dann, was Gott von mir wollte. Ich habe gesagt, okay, ich tue, was ich tun kann, du musst den Rest tun. Ich habe einen Antrag gestellt an die Gefängnisleitung und es hat nicht lange gedauert, kam eine Ablehnung. Mein Vorstrafenregister war einfach noch zu lang. Aber ich habe seit diesem Zeitpunkt in einem straffälligen Forum war ich Gast, weil mich die Arbeit interessiert hat und dort haben sich immer so 50, 80 Leute getroffen und die sich ausgetauscht haben. Und nach einem Jahr ungefähr dachte ich, ich muss nochmal einen Antrag schreiben mit einer anderen Motivation und mit einem Begleitschreiben von meinem Pastor, habe das abgegeben, aber da kam nie etwas zurück. Nach ungefähr 2 Jahren habe ich gemerkt, da es wird nichts mit der Gefängnisarbeit und ich werde mich davon verabschieden. Und dann war abends wieder dieses Forumstreffen und dann bin ich auf die Knie gegangen und habe gesagt, Vater, ich gebe dir heute Zeit bis 21 Uhr, dann muss ich von dir ein ganz klares Wort haben oder aber ich werde mich heute offiziell von dieser Arbeit distanzieren. Gut, ich kam zum Forum, ich lief durch die Tür durch und schon quer durch den Raum rief mich die Leitung, rief mir zu, Frank, nachher mal nicht weggehen, ich muss dir was Wichtiges sagen. Ich war ja sensibilisiert, ich habe hochgeguckt und habe gesagt, Vater, war das jetzt ein Wort von dir? Aber das reicht mir noch nicht, das stimmt mir nicht um. Und bin an meinen Platz gegangen. An dem Abend hat sich der Polizist, der mich ganz als erstes angesprochen hatte, hat sich verabschiedet von der Gefängnisarbeit, weil er eine Diakonausbildung in der Schweiz gemacht hat und dort ein Jahr dann eben ausgefallen ist. In dem Moment habe ich wieder hochgeguckt und habe gesagt, Vater, ist das wieder ein Zeichen von dir, dass du mir das zeigst? Dort entsteht eine Lücke und ich soll sie füllen. Dann habe ich gesagt, das kann sein, aber das ist mir zu wenig, das ist mir zu unklar. Dann gab es Gebetsecken. In dem Raum waren dann in 3 Ecken Zettel dran gehängt. Da standen Gebetsanliegen drauf von Häftlingen. Also bitte betet für meinen Vater, dass sein Krebs geheilt wird und so weiter. Und so sollten wir dann in die Ecken gehen und uns ein Anliegen raussuchen und dann dafür beten. Ich ging in die erste Ecke, suchte mir was raus, 3, 4 andere kamen, setzten sich daneben und wir beteten dafür. Das Gleiche passierte in der Ecke 2. Und als ich dann in die Ecke 3 ging, saß ich eine ganze Weile allein dort. Es kam einfach kein weiterer dazu. Dann habe ich gesagt, okay, ich habe mein Anliegen, wofür ich beten möchte und habe mich hingesetzt und wollte gerade runtergehen und dafür beten. Und auf einmal setzten sich rechts und links neben mich 2 Männer, legten eine Hand aufs Knie, eine auf die Schulter, guckten mich an und wie aus einem Mund sprachen beide: Frank, heute beten wir für deine Gefängnisarbeit. Dann habe ich gesagt, okay, du hast mich. Also deutlicher konnte es nicht sein. Ich bin aus der Ecke dann aufgestanden, war völlig getroffen und lief zurück zu meinem Platz. Bevor ich mich setzen konnte, schaute mich die eine Frau an und sagte: Frank, ich schaffe das nicht mehr alleine, die Gefängnisarbeit an meinem Platz. Ich brauche Verstärkung. Möchtest du nicht kommen? Ich gucke wieder hoch und sage: Vater, du hast mich doch schon lange. Es reicht. Ich setze mich hin und dann sagt die rechts neben mir: Frank, am Donnerstag nehme ich dich mit in den Knast. Und so war's. Und seitdem mache ich diese Gefängnisarbeit. Ich möchte euch damit sagen, es sind nicht immer diese Dinge, die wir selber auf dem Herzen haben oder die wir machen wollen. Es sind oft auch Dinge, die wir gar nicht wollen. Und ich weiß, dass dies ein Punkt ist, diese Gefängnisarbeit oder diese Motorradarbeit in der Rockerszene, dass das Arbeiten sind, wo die im Prinzip nur jemand machen kann mit so einer Vergangenheit, wie ich sie habe, weil man auf Augenhöhe ist. Und ich kann euch sagen, ich merke, dass diese Arbeit so gesegnet ist und möchte euch ermutigen, auch manchmal über euren Schatten zu springen und dem nachzugehen. Danke.
Ihr Lieben, hat euch das ermutigt? Ich glaube, jeder von uns hat sein Zeugnis. Und jedes Zeugnis ist wichtig. Und ihr müsst nicht in der Rockerszene gewesen sein oder irgendwie. Aber ihr habt ein Evangelium, das an euch passiert ist, das euch verändert hat. Und es ist so schön, wenn wir das ergreifen, wenn wir das wirklich auch verstehen. Und ich möchte euch noch ein Bibelwort vorlesen aus dem 2. Korinther, Kapitel 3. Da steht: Unser Brief seid ihr selbst, in unsere Herzen geschrieben, erkannt und gelesen von jedermann. Es ist ja offenbar, dass ihr ein Brief des Christus seid, durch unseren Dienst ausgefertigt, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Das bedeutet, Gott hat uns in einem offenen Brief eigentlich gemacht. Und wenn jemand sagt, ja, Glaube ist Privatsache, dann ist das Unfug. Ist es nicht, weil wir ein Zeugnis haben, weil wir eine Lebenserfahrung haben, die wir weitergeben können, die Gott ehren wird. Und deshalb sollen wir ermutigt sein, einfach das weiterzugeben. Es geht uns doch so oft so, dass wir so ein Jona-Komplex haben. Ne? Jona ist von Gott berufen und er soll hingehen und er hat eigentlich nicht die Schuhe der Bereitschaft an, wie es in Feser steht, ne? Sondern er hat die Schuhe des Weglaufens an und er rennt weg und will auch nichts damit zu tun haben und dann werfen sie ihn über Bord und als er dann in diesem Wal drin ist, da schreit er zu Gott, weil das alles schnell vorbei ist, darauf war er vielleicht vorbereitet, aber nicht, dass er 3 Tage mit Gott in diesem Wal ist. Und er schreit zu ihm. Und in Jona 2, Vers 3, da steht: Ich schrie aus dem Rachen des Todes und du hörtest mich. Und dann kommt er raus aus diesem, wird er ausgespuckt und so weiter. Und sein Leben wurde gerettet. Und er ist immer noch so schwer dabei, zu den 120.000 Leuten zu gehen, die verloren gehen ohne Jesus, ohne den Vater, um ihnen dieses Evangelium zu verkünden, dass sie umkehren können, dass sie zu Gott zurückkommen können. Ja, und dieses Jona-Problem haben wir auch wir so oft. Ja, wir nehmen gerne die Vergebung an und die Rettung an für uns, aber Gott möchte uns auch zu den anderen hinschicken. Und nicht, indem wir große Dinge vollbringen zuallererst, sondern indem wir von dem weitergeben, was er an uns getan hat. Es ist nicht wirklich so schwer. Bei mir ist es so zu Hause, wenn ich koche, wenn ich indisch koche, dann dauert es eine halbe Stunde oder 20 Minuten und dann ist die ganze Küche voll Gewürzen und es riecht alles. Dann mache ich das Ding dann an und es zieht durchs ganze Haus durch und die Türen gehen auf und die Familie kommt runter. Und meine Jungs meistens, die sagen, was gibt's denn? Ist jemand eingeladen? Weil sie riechen, es gibt gleich indisches Essen und wir mögen alle indisches Essen. Ja, der Geruch alleine macht schon den Unterschied, ja. Ist so ein Vorbote dafür. Und das kann auch unser Evangelium sein. Wenn wir aus unserem Leben erzählen, kann das Leuten so einen Geschmack geben, so Appetit geben und sagen, Mensch, wenn das bei dem geht und Gott den so geliebt hat, dann kann er das bei mir vielleicht auch tun. Ja. Es soll eine Ermutigung für uns sein, heute Morgen, dass wir sehen, was für ein kostbares Evangelium er an uns vollzogen hat und dass wir das mit Menschen teilen. Dass wir mutig werden, fröhlich sind, davon weiterzugeben. Amen. Ich möchte gerne euch dazu einladen, dass wir jetzt den Herrn heftig preisen. Dass wir uns einfach dafür öffnen. Und wenn er zu uns redet, wenn er vielleicht Dinge zu uns redet und sagt, hey, hast du mal daran gedacht? Oder uns was zuteilt, was wir tun sollen. Vielleicht legen wir dann Dinge aus der Hand und lassen uns einfach mal darauf ein, es zu tun.